kurz zu meiner Person. Ich bin in einem steirischen Dorf, großteils auf Bäumen groß geworden und dann nach der Matura über den Semmering in das Wiener Becken gekommen und lebe seitdem da. Und habe Soziologie studiert und bin Psychotherapeut und Mediator und bin seit über 30 Jahren in dieser psychosozialen Welt tätig. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt als die der Juristen, wiewohl ich natürlich oft und immer wieder und regelmäßig mit Juristen zu tun habe, mit Staatsanwälten, mit Rechtsanwälten, mit Richtern, weil ich hauptberuflich im Fahrtausgleich arbeite und das seit 17 Jahren, habe ich natürlich auch diese unterschiedliche Sichtweise und Denkweise und den unterschiedlichen Umgang mit Dingen, täglich habe ich damit zu tun. Sie kennen vielleicht den Witz, wo zwei Ballonfahrer mit einem Heißluftballon in einen dichten Nebel geraten und sie verlieren total die Orientierung. Sie wissen nicht, wo sie sind. Ziemlich verzweifelt, man sieht kaum die Hand vor dem Gesicht, tut sich unter ihnen ein Wolkenfenster auf und sie sehen, sie schweben schon sehr knapp über einem Häuschen und vor dem Häuschen ist ein Garten und im Garten steht ein Mann. Ruft einer der Ballonfahrer hinunter: Hallo, guter Mann, wo sind wir hier? Der schaut hinauf und sagt: In einem Heißluftballon. Sagt der eine Ballonfahrer zum anderen: Die Antwort ist exakt sachlich richtig, das muss ein Jurist sein. Hingegen gibt es auch die Geschichte, wo sich zwei Psychotherapeuten treffen und der eine sagt zum anderen: Du kannst nur mal sagen, wie spät es ist. Sagt der andere: Nein, ich habe leider keine Uhr mit, ich weiß es auch nicht. Sagt er: Macht nichts, aber ich finde es wahnsinnig gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Begonnen hat ja das alles natürlich schon vor vielen, vielen, vielen Tausenden von Jahren. Ich schätze ungefähr 4000 hat es begonnen. Da hat die Menschheit diese Kategorie Gut und Böse und Himmel und Hölle erfunden. Und das ist eine Sache, die in unserer tiefen Kultur sehr, sehr verankert und verwurzelt ist und vieles natürlich unseres Lebens bestimmt. Es gab dann im 1. und 2. Jahrhundert nach Christi hat ein großes Match stattgefunden in diesem Abendland, ob die Petrus-Paulus-Fraktion das Match gewinnt oder die sogenannten Gnostiker. Und da hat, wie wir wissen, die Petrus-Paulus-Fraktion gewonnen und daraus ist die Amtskirche entstanden, die wir heute noch haben. Die Schattenseite dieser Amtskirche, also alles, was durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte mit auf Scheiterhaufen verbrannt und verfolgt und verfemt wurde, wurzelt eigentlich alles, geht alles zurück auf diesen Urkonflikt zwischen den Gnostikern und der Peter-Paulus-Fraktion. Und es ist interessant, sich anzuschauen, man kann das natürlich nur fantasieren, aber was damals tatsächlich der entscheidende Unterschied war zwischen diesen beiden Sichtweisen. Und der entscheidende Unterschied war, dass die Gnostiker davon ausgegangen sind, nicht der allwissende, allweise und wunderbare liebe Gott hat diese Welt geschaffen mit all seiner Weisheit und Liebe, sondern die sagen, die Welt wurde erschaffen. Während der liebe Gott gerade am Mittagsschlaf gehalten hat, ist sein Lehrbuch, der Demiurg, hat da herumgepfuscht und hat diese Erde erschaffen. Und die ist natürlich mehr als mangelhaft. Aber weil es natürlich mit den Materialien und mit dem Werkzeug vom lieben Gott geschaffen wurde, ist überall sind so ganz kleinste, feinste Teilchen dieses Göttlichen in dieser Welt verstreut. Und das Böse ist so, das, was wir das Böse nennen, ist bei den Gnostikern sozusagen immer schon Bestandteil dieser Welt und auch von uns Menschen. Das ist ein ganz zentraler Unterschied. Und die der Erlösungsmythos von den Gnostikern ist nicht, wir haben hier sozusagen den Christus, der am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt und der sich opfert und dadurch die Welt erlöst und auch von den Bösen und so weiter. Bei den Gnostikern ist der Erlösungsmythos eine Frau, erstens einmal ist eine Frau und kein Mann, und es geht darum, alle Varianten und Möglichkeiten des Frauseins, des Menschseins durchzuleben. Und Erlösung findet dann statt, wenn sozusagen alles Mögliche durchgelebt und durchgespielt wurde. Also bei einer Frauenfigur von der Heiligen zur Hure, also alle Rollen und Formen des Frauseins, wenn die alle durchlebt sind und im übertragenen Sinne, wenn wir Menschen sozusagen alles Mögliche durchlebt und exerziert haben, dann kann Erlösung stattfinden. Ja, jetzt gibt es eben verschiedene Kulturen, die in verschiedener Art und Weise mit dem, ich sage einmal, als Überbegriff soziale Störung, wie verschiedene Kulturen auf diesem Planeten mit sozialen Störungen, darunter natürlich auch solche, die bei uns im Strafgesetzbuch stehen, umgegangen sind und umgehen. Und der Levi Strauss war einer der größten Ethnologen des 20. Jahrhunderts, Strukturalist. Der hat unter anderem in den Traurigen Tropen, mit dem Buch ist er sehr berühmt geworden, in den Traurigen Tropen geschrieben, es gibt sozusagen Gesellschaften, die anthropophag sind, also das, was wir Menschenfresser nennen, die also das, was sie als Böse erkennen, sich einverleiben. Und sie versuchen es unschädlich zu machen, beziehungsweise sich auch die Kräfte dessen anzueignen, indem sie das aufnehmen in sich, verschlingen. Und im Gegenzug dazu, sagt der Levi Strauss, gibt es unsere Gesellschaft, unsere Kultur, die könnte man dann anthropoemeine, also das heißt herauskotzen, herausspeien, herauskotzen, also wir versuchen uns von dem, was wir als Böse definieren, abzugrenzen, es auszugrenzen, also wir sperren Menschen in Gefängnisse, in Psychiatrien. Und der Levi Strauss sagt, so barbarisch uns das erscheinen mag, wenn andere Kulturen, die Anthropophagen sozusagen Menschen sich einverleiben, aber mindestens genauso barbarisch wäre es für diese Kulturen, wenn die erfahren davon, dass wir Menschen einfach aussperren, ausgrenzen, wegsperren, für die wäre das genauso schädlich. Ja, jetzt bin ich nun, wie gesagt, seit 17 Jahren als Mediator tätig, innerhalb im strafrechtlichen Kontext, aber auch im zivilrechtlichen und familienrechtlichen etc. und habe permanent mit solchen sozialen Störungen und Konflikten zu tun. Im außergerichtlichen Datenschutz sind es natürlich immer Geschichten, die mit einem Strafdelikt in Verbindung stehen. Und das Tolle ist, dass bei dieser Arbeit, die wir im Tatausgleich machen, wir die Möglichkeit haben, wirklich mehr durch die Bevölkerung junge, alte, arme, reiche, Inländer, Ausländer, Migranten, gescheite, blöde, also alles, alle wirklich einen repräsentativen Durchschnitt durch die Wiener, und wir machen auch noch das Weinviertel dazu, also Wiener und Weinviertelbevölkerung, kennenzulernen in verschiedensten Formen von eskalierten Konflikten. Das sind also sehr viele Körperverletzungen dabei, ungefähr zwei Drittel, die halt eskalierte Konfliktsituationen, Sachbeschädigungen, also Gewalt an Personen oder an Sachen. Und dann halt verschiedenste, was weiß ich, dauernde Sachentziehungen, Rosenkriegen, vergraben sie manchmal die Reisepässe des Ex oder zukünftigen Ex. Und, also es gibt ganz bizarre Auswüchse. Die Menschen werden ja in kriegsähnlichen Situationen sehr kreativ. Das ist unglaublich. Wie kreativ die sind. In Nachbarschaftskriegen zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Geschichte. Da gab es in einem Wiener Wirtshaus eine alte Dame, die sehr vereinsamt war. Ohne Familie und einen alten Hund hatte. Der Hund war schon sehr alt, aber war halt seit vielen Jahren offensichtlich der einzige Lebenspartner dieser Frau, und der Hund war schon inkontinent und hat es im Stiegenhaus permanenteste Hundescheiße herumgegeben. Die Hausparteien haben alles Mögliche im Guten wie im Übeln versucht, aber sie hat weiterhin ihren Hund ins Stiegenhaus scheißen lassen. Und die Hausparteien sind halt immer schon, wenn sie uns angekommen sind, haben schon mal ja nicht in eine Hundescheiße zu treten, und haben sich also besonders sorgfältig die Schuhe geputzt, bevor sie die Wohnung betreten haben und so. Und eine Nachbarin gegenüber von dieser alten Dame, die hat sich auch immer besonders sorgfältig die Schuhe geputzt, bevor sie ihre Wohnung betreten hat. Aber in ihrer Wohnung hat es immer noch Hundescheiße gestunken. Und sie konnte sich das nicht erklären. Und dann hat sie eine Kamera angebracht, eine versteckte. Und dann hat sie gesehen, wie ihre Nachbarin kommt und die Hundescheiße in ihre Türtacke hineinmassiert. So, dass sie sich, wenn sich immer besonders sorgfältig die Schuhe geputzt hat, erst recht diesen üblen Geruch in ihre Wohnung gesteckt hat. Ja, eine andere Sache ist, wahrscheinlich wisst ihr das schon, aber ich frage oft Klienten, die zu mir kommen, was schätzen Sie von österreichischer männlicher Bevölkerung, die das 60. Lebensjahr vollendet haben? Also alle Männer über 60 in Österreich. Wie viele von denen sind im Laufe ihres Lebens mindestens einmal strafrechtlich verurteilt worden? Was schätzt Sie?
Zehn Prozent
sagst du? 30 bis 40 sagst du?
Also gerichtlich.
Ja, ja, strafrechtlich gerichtlich. Ja. Nicht zivil. 5% sagst du? Bitte?
Die verurteilt wurden.
Naja, laut Kriminalsoziologischen Institut sind es an die 80%. Schon im Alter bis 25 ist es schon ein gutes Viertel. Also da kommen schon mal die ganzen Jugendsünden und dann kommen Bierzelte, Sommerfeste, Wirtshausaufereien, Straßenverkehr, Scheidungen, Familien, natürlich sonst auch allerlei. Ja, bei den Frauen ist die Quote viel, viel niedriger. Aber bei den, diese Kriminalität ist ja im Wesentlichen Männersache. Also da sind wir beim vom Gender Mainstreaming noch weit entfernt. Sind ungefähr 10%, also der Anteil an strafrechtlich Verurteilten sind bei den Frauen so um die 10%.
Ist eine Frage. Das sind aber mehrfach Nennungen, also wenn einer 10 Straftaten begangen hat, dann wird es 10-mal
gezählt. Nein, mindestens einmal. Wenn er 10-mal. Das ist nicht die Straftaten, sondern
die Verurteilung. Genau. Aber wenn bei einer 10-mal verurteilt worden ist, dann ist es 10-mal.
Nein, natürlich nicht. Dann ist er mindestens einmal bestraft worden.
Und das sind sicher nicht solche Sachen wie Falschparken oder so.
Nein, keine Verwaltungsgerichte. Nein, das sind.
In Österreich.
Wir sind ein Volk von Kriminellen. Die Christa Belli kam. Bitte. Natürlich ist das nicht, ist das schichtspezifisch.
Ja. Also die Umfrage wurde schon.
Nein, die Umfrage, das ist keine Umfrage, das ist eine Erhebung. Die haben sich das einmal eben nicht, die machen immer die Kriminalstatistik, nicht das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, und haben sich gesagt, wir schauen jetzt nicht einmal sozusagen, wir zählen nicht die Delikte und vergleichen sie, wie viel haben im vorigen Jahr oder was begangen, sondern wir schauen einmal sozusagen, wer longitudinal, quer durch, wie viele von den Männern über 60 sind, mindestens einmal bestraft. Ja, und da ist natürlich diese Geschichte, die auch zur Diversion und zum Tatausgleich führte, hat natürlich auch damit zu tun, dass man früher in den 70er Jahren sich Gedanken gemacht hat, also was kann man tun, die Kriminalität zu senken. Und ein Ansatz war eben, man muss mit diesen Institutionen, also Polizei und Gerichte, Veränderungen vornehmen, damit das Etikett nicht so viele Menschen aufreden. Das war das sogenannte Labeling Approach, also Label von Etikette, weil ja letztlich erst ein Gerichtsurteil dieses Etikett vorbestraft Menschen anheftet. Ja, nun gibt es eben, wie gesagt, unseren Umgang mit devianten Verhalten und Menschen, und wir haben sozusagen dieses angloamerikanische Rechtssystem, dass wir halt ein Beweisverfahren, Anklage erheben, Beweisverfahren durchführen, Schuld zuweisen und dann Strafe. Das ist in den allermeisten Fällen kein geeignetes Verfahren, um einen sozialen Frieden wiederherzustellen, wo ein Unfriede gewesen ist. Es gibt, ich bin ja kein Jurist, aber es gibt diesen Begriff von Rechtsfriede, und wenn ich das richtig verstehe, ist dann durch einen gerichtlichen Akt der Friede mit der Gesetzesnorm wiederhergestellt. Ist das, kann man das so sagen?
Das ist auch
kein Ja, also es geht sozusagen dem Gerecht Genüge, im weitesten Sinn dem Gerecht Genüge zu tun, und wenn jetzt sozusagen durch ein Gerichtsurteil, was weiß ich, eine Strafe erlassen oder was auch immer da entschieden wurde, dann ist dieser Rechtsfriede hergestellt. Das ist eine sehr sonderbare, für mich eine sehr sonderbare abstrakte Geschichte, weil für mich Friede etwas ist, was zwischen Menschen möglich ist und erstrebenswert ist. Aber es deutet auch an, dass dieser Rechtsfriede und dieser Umgang in unserer Kultur mit diesem Modell Beweisverfahren, Schuldzuweisung und Strafe, wie wir auch sehen, in den wenigsten Fällen zu einem Frieden führen. Es gibt, ich habe auch oft mit Nachbarschaftskriegen zu tun, die wären schon 10 Jahre und länger. Es gibt auch welche, die gehen schon über Generationen. Wobei die aber nicht einmal mehr wissen. Viele haben überhaupt keine Ahnung mehr, wieso diese Feindschaft entstanden ist. Aber sie ist ihnen schon so ans Herz gewachsen, dass sie nicht oder nur ungern davon lassen. Und es macht auch schon einen großen Teil der Identität aus, wie bei allen Kriegen. Da fällt mir eine Geschichte ein, die hat mir einer der größten Hausverwalter von Wien, also der verwaltet irgendwie 100 oder 200 Häuser und hat natürlich auch viel mit Nachbarschaftskriegen zu tun. Und eine Geschichte hat er mir erzählt von einem Haus, da waren zwei ältere Herren, die waren schon seit 20 Jahren oder schon seit ewig verfeindet, haben sich denunziert gegenseitig und natürlich führt das eher, schraubt es die Eskalationsspirale eher an, und auch wenn jetzt einer A zeigt B an, es kommt zu einem Gerichtsverfahren, der wird verurteilt, dann kann man natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass die Revanche auf dem Fuße folgt. Man sieht das dann ja auch oft am Schauplatz, wenn dann die Nachbarschaftskriege ganz bizarre Auswüchse kriegen und der Österreicher lehnt sich zurück und sagt, schaut euch die Frühkoffer an, die verprozessieren da, ich weiß nicht wie viele, Tausende und Abertausende von Euro. Man kann das also rational nicht mehr nachvollziehen. Weil vernünftig ist das natürlich nicht, und Sieger gibt es da keinen. Am Ende gibt es bei sowas immer zwei Verlierer. Weil eben dieses Modell ungeeignet ist, einen Frieden wiederherzustellen. Wenn man sich jetzt anschaut, ganz global gesehen, was gibt es da für Modelle, damit umzugehen, mit solchen sozialen Störungen? Wie gesagt, da gibt es unseres, was ich eben erwähnte, das angloamerikanische, unsere europäische Gerichtsbarkeit, die wir in die Welt exportiert haben, in viele andere Erdteile und Länder. Und dann gab es, und zum Teil gibt es das noch, Gesellschaften, die keine Gefängnisse und keine Psychiatrie kennen, wo also das Wegsperren und Ausgrenzen einfach nicht praktiziert wurde. Wo mitunter auch Menschen, die bei uns in Psychiatrien sitzen, in solchen Kulturen sehr hoch geehrte und angesehene Personen sind. Ja, und da möchte ich einmal kurz euch die wesentlichen Schritte, die sozusagen notwendig sind, damit aus so einer sozialen Störung ein sozialer Friede wird, ausgehend jetzt einmal von der Situation: A hat B was Übles angetan. Also das ist sozusagen eine Täter-Opfer-Geschichte. Und es gilt eigentlich würde ich einmal sagen, das gilt auf der ganzen Welt mehr oder weniger mit kleinen kulturspezifischen Schattierungen, aber ist das auf der ganzen Welt so. Wie kann aus so einer Situation A hat B was Übles angetan, ein sozialer Friede werden? Ein Modell, was die Menschen auch erfunden haben, ist wie du mir, so ich dir. Also im Gegenzug gibt es einen Racheakt. Da gibt es ja auch natürlich sehr elaborierte Modelle, wie die Blutrache zum Beispiel, die unterliegt ganz bestimmten Regeln. Es ist also ein schwerer Tabubruch, wenn jetzt von der Sippe A ein Mord an jemanden der Sippe B erfolgt, Blutrache, dann müsste die so lange warten, die Gruppe A, bis Gruppe B jemanden umbringt von der Gruppe A. Also zweimal hintereinander wäre also ein ganz wilder Tabubruch. Da gibt es natürlich bestimmte Regeln. Aber diese Sache mit der Rache, die hatten wir ja auch lange. Und in der griechischen Mythologie gibt es da die Geschichte mit dem Orest, der dann zu Gericht sitzt und wie die Pallas Athene dann in diesem Gerichtshof sich bei Stimmengleichheit sozusagen entscheidet für unser Rechtssystem und nicht für die Rache. Aber natürlich gibt es die Rache nach wie vor, im Kleinen wie im Großen, führt aber, ich habe das noch nie erlebt, dass Rache zu einem sozialen Frieden führt. Es führt manchmal zum Verlust von Hab und Gut und zur Krankheit und natürlich die üblen Dinge passieren in solchen Situationen, wenn wir uns bedroht fühlen. Also richtig böse werden wir Menschen dann, wenn wir glauben, wir tun das Gute, das ist eigentlich das Gefährlichste. Also alle wirklich die bösen Grausamkeiten, die Menschen einander antun, die entstehen in dem vermeintlichen Glauben, etwas Gutes zu tun. Die Inquisition hat auch nur Folterung begangen, nur um der armen Seele eine Läuterung zu ermöglichen, damit sie statt in die Hölle nur in das Fegefeuer kommt. Und das war eigentlich etwas Gutes. Und auch die Nationalsozialisten haben nur die Juden ausgerottet oder ausrotten wollen, weil sie Volksschädlinge waren und nur weil das Volksganze sozusagen zur Gesundung von diesen Elementen unter Anführungszeichen befreit uns. Also immer dann, wenn wir das Gute in einer bestimmten Art und Weise verfolgen, werden wir besonders krass. Und es muss immer dann muss also dehumanisiert werden. Das ist ganz wichtig, denn man sieht das an der ganzen, im Kleinen wie im Großen, an dem Vokabular, wenn einer sagt, na, das ist kein Mensch mehr oder das ist ein Schädling, Unkraut, Ungeziefer und alle diese Geschichten. Ja.
Okay, aber Sie wissen, dass jemand, der, ich weiß nicht, mit einer Unterschrift geleitet hat, mit der er ein paar Tausend hingebracht hat, haben Sie wissen, dass der sich dann in seiner eigenen Meinung gut gefühlt hat, dass er gesagt hat, jetzt habe ich wieder was moralisch Hochwertiges gemacht heute? Oder glauben Sie, dass der das alles bewertet hat als sinnvoll oder notwendig oder...
Naja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. In der Regel ist die Antwort, die die allermeisten dieser Personen gegeben haben und auch immer geben, ich habe nur meine Pflicht getan.
Ja, ey,
das ist ein hierarchisches System und jeder beruft sich, es ist niemand zuständig, weil jeder beruft sich immer nur auf eine Instanz, die diesen Auftrag gegeben hat.
Aber das ist ja was anderes, als sich auf die Schulter klopfen und zu sagen, habe ich wieder eine gute Tat vollbracht.
Ja, da kann man jetzt fantasieren, wie sie die Leute dann ins Spiegel schauen, gibt es wahrscheinlich verschiedenste. Es gibt sicher welche, denen das Gewissen sehr wohl zu erkennen gegeben hat, was sie da tun und dass das ein Besonderrecht ist. Aber es gibt auch solche, die dieses Gewissen nicht hatten. Aber
ja, schon, aber Sie haben ja gesagt, dass die Leute das getan haben, weil sie es für gut und richtig und moralisch hochwertig gehalten haben. Also ich glaube, dass das für die überhaupt keine
Kategorie ist. Ja, es ist die ganze,
die gedacht haben, oder?
Die ganze, also die Sprache, also wenn man sich das anschaut, welche Sprache damals verwendet wurde, dann waren sozusagen Juden, aber auch Homosexuelle, Roma und so, waren Volksschädlinge, Unkraut, Ungeziefer, die getilgt werden. Also diese Dehumanisierung, das sind ja dann keine Menschen mehr. Also zuerst müssen sie dehumanisiert werden und dann bringt man ja keine Menschen um, sondern eben nur Mistkäfer und Schädlinge und solche Dinge. Weil sonst funktioniert es nicht. Deshalb muss man auch umgekehrt, wenn du in einem sehr hoch eskalierten Konflikt vermitteln oder mediieren willst, ist der erste Schritt wieder zu rehumanisieren. Also, dass sie sich überhaupt gegenseitig als Menschen mit allen Rechten, Menschenrechten etc. anerkennen. Gut, also das ist die Rache-Geschichte. Dann gibt es also unsere. Und als erstes, also der erste Schritt, wenn jetzt A, B ein Übel zugefügt hat, ist, er muss sich einmal dazu bekennen. Das heißt, er muss sagen, einmal, ich stehe dazu, ich bekenne mich dazu, ich habe dir das angetan. Wenn schon das geleugnet wird, dann ist das natürlich noch einmal, das ist sozusagen eine sekundäre Viktimisierung. Wenn mir ein Übel zugefügt würde und der mir das zugefügt hat, leugnet das und sagt, das ist alles nicht wahr, ist das natürlich eine ganz tiefe Verletzung von Fremden. Ja, das haben zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, zwischen China und Japan. Japan ist das Japan hat nie offen einbekannt, was sie während des Zweiten Weltkriegs den Chinesen angetan haben. Und das wird, das geht über Generationen und Generationen, das verwirrt sich nicht, das schläft nicht ein, das kehrt immer wieder. Und das sind natürlich in Völker- und ethnischen Konflikten sind symbolische Handlungen von sehr großer Bedeutung. Gut, als nächstes muss der Täter sagen, ich habe das getan und das war ein Übel und es war ein Unrecht, was ich dir angetan habe. Nein, es gibt welche, die sagen zwar, okay, ich habe einen in die Tasche gehabt, aber das war gut und recht so. Nein, von oder an. Dann gibt es welche, die sagen, ja, ich kann mich an ein Feuer erinnern, und waren zwei Männer, A geht in Wien in der Innenstadt in eine Bar, verlangt den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer kommt in die Bar und er geht auf ihn zu, holt aus und versetzt ihm einen ganz, ganz heftigen Faustschlag. Der hat ungefähr 110 Kilo gehabt und der andere hat vielleicht 60 gehabt. Und der hat also wirklich voll, hat ihm einen, der ist im Spital gekommen, hat also ziemlich schwere Verletzungen gehabt, so ein Auge. Und geht wieder hinaus. Es gab keinen Streit, gar nichts. Na, die beiden kommen zu mir in den außergerichteten Datenschrein. Ich spreche mit den beiden, ich mediere, sagt der Täter, eins ist klar, ich war das, da braucht man gar nicht lange herumreden, ich habe ihm diesen Schlag versetzt. B, ich weiß auch, ich habe ein Gesetz verletzt, das darf man nicht. Bitte bestrafen Sie mich, aber C, ich bin sehr froh, dass ich das getan habe. Und bereuen tue ich gar nichts. Der Geschädigte hat gesagt, ich weiß, warum ich diesen Schlag bekommen habe. für mich ist das auch okay, ich will gar nichts. Ich will weder, dass sie sich entschuldigt, ich will auch kein Schmerzensgeld. Für mich ist die Sache in Ordnung. Aber wir möchten, können wir in einem Zimmer unter vier Augen miteinander reden? Habe ich gesagt, gut, ja, gerne. Na, habe ich sie in ein Zimmer geführt, die haben dann eine Viertelstunde, 20 Minuten sich unterhalten, sind wieder herausgekommen, entspannt, locker, lächelnd, wie zwar gute Freunde, und haben gesagt, ja, die Sache ist zwischen uns erledigt. Und wir sind nicht bereit, miteinander darüber zu reden. Habe ich gesagt, gut, weil es euch recht ist, soll es mir auch recht sein. Haben wir dann halt eine schriftliche Vereinbarung aufgesetzt und am Ende habe ich gesagt, ich weiß, es geht mir nichts an, aber darf ich Ihnen eine Frage stellen? Etwas interessiert mich schon an dieser Geschichte. Mich interessiert nicht die Hintergrundgeschichte und warum Sie da zugeschlagen haben. Das will ich gar nicht wissen, aber eines würde ich von Ihnen gerne wissen, habe ich zu dem auch gesagt. Wie lange haben Sie diese Faust in der Hosentasche herumgetragen? Und er hat gesagt, das kann ich Ihnen genau sagen, 16 Jahre. 16 Jahre. Und die war aber noch so wie am ersten Tag. Das ist, was man sich vorstellt. 16 Jahre hat er diesen Schlag mit sich herumgetragen und nach 16 Jahren hat er es getan. Wie sich natürlich dann, haben Sie es mir erzählt, es ging natürlich schwer schlafen. Der H. war mit einer Frau verheiratet, die dann B. geheiratet hat, und aus dieser Ehe waren zwei Kinder, und es ging eigentlich, es ging nicht so sehr um die Frau, das war nicht die Geschichte, sondern um die Kinder. Und dem Vater, dem Täter, wurde über viele, viele Jahre praktisch der Zugang zu den eigenen Kindern abgeschnitten. Wenn die Mutter das nicht will, dann haben Väter praktisch keine Chance. Also wir nutzen keine Regelung und Besuchsregelung und Gerichtsurteile, das kann man alles vergessen. Also wenn eine Mutter dann tatsächlich den Vater ausgrenzen will, das ist ein Weg der Unmöglichkeit. Ja, gut, also das nächste. Wäre dann sowas wie Empathie. Das Opfer braucht auf dem Weg eine Empathie vom Täter. Das heißt, der Täter muss, und das muss auch vom Herzen kommen, sonst funktioniert das sowieso nicht. Es geht hier nicht so sehr darum, dass irgendwelche Sätze gesagt werden formal, sondern es geht darum, was von Herzen kommt und zu Herzen geht. Also der muss mitfühlen, wie es dem anderen damit gegangen ist. Sodass dass das Opfer das Gefühl hat, aha, er kann mir nachfühlen, was er mir angetan hat und was das an mir an Schmerz und Leid und Trauer ausgelöst hat. Ja, dann kommt als nächstes natürlich, wie auch immer, die Schadensregulierung oder Wiedergutmachung. Also was kann jetzt A tun, um das, was er da angerichtet hat, was er dem B angetan hat, wieder gut zu machen? Oder wie auch immer, als Ausgleich dazu zu tun? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind. Und es gibt welche, die sagen, ich will 3.000 Euro, alles andere interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, dass den Zahlungsmodus aushandeln, aber ich bin weder persönlich gekränkt oder beleidigt, das ist meine ich wurscht, aber ich habe diesen Schaden erlitten und ich brauche die 3000 Euro, das will ich haben und damit ist für mich die Geschichte. Da gibt es welche, die sagen, das Geld interessiert mich überhaupt nicht, darum geht es überhaupt nicht, aber ich war so tief verletzt und gekränkt und ich möchte, dass der mich um Verzeihung bittet. Und mit dem Verzeihen ist das so eine Sache, dass ein Verzeihen nur dann möglich ist, wenn man überhaupt darum gebeten wird. Umgekehrt geht es nicht. Also man kann nicht schon vorher verzeihen, obwohl man gar nicht darum gebeten wird. Das wird zwar immer wieder gemacht, viele Ehepartner verzeihen ihren Ehepartner, bevor er überhaupt Verzeihung bietet. Und das ist eine Sache, wo das Ganze eigentlich und dann wirklich gekehrt wird. Und es gibt Menschen, tatsächlich, und ich treffe immer wieder auf solche, die noch nie in ihrem ganzen Leben, noch nie, jemanden um Verzeihung gebeten haben. Und solche, die kennen das sehr gut, weil sie das schon öfter getan haben. Welche, die können das weniger gut, manche, die können das einfach überhaupt nicht. Es ist so, wenn wir zu einem Hund sagen, wird es der so fliegen. Und eine Geschichte, das war einer meiner härtesten Duelle, das war ein 84-jähriger griechischer Patriarch. Der war 60 Jahre mit seiner Frau, sie war glaube ich 82 und er war 84, der war 60 Jahre verheiratet. Und er hat sie geschlagen. Und wir haben mit ihm gearbeitet, immer zu zweit, wir arbeiten immer zu zweit. Die Frau spricht zuerst mit der Frau und ich mit dem Mann und dann im nächsten Akt nach einer Zwischenbesprechung setzen wir uns mit ihnen zusammen. Und da sagt die Frau zu meiner Kollegin, ja, Sie müssen wissen, das ist in unserer Ehe immer schon so gewesen. Er hat immer mal auf mich hingeschlagen und ja, schlecht und recht, ich habe ich damit gelebt. Ich weiß, dass er das immer nachher bereut, aber ich weiß, er kann das nicht. Und es wäre zwar schön, hat sie gesagt, wenn er sich nur einmal in diesen 60 Jahren, wenn er sich einmal bei mir entschuldigen würde und mich um Verzeihung bitten würde, aber ich weiß, das ist nicht möglich, weil er kann das nicht. Er hat gesagt bei mir, wäre ja keine Frage, das war nicht okay von mir und das war ein Unrecht. Empathie war schon aus, Empathie war eigentlich aus, weil das wird dann schon schwierig, ja, weil wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, was man dem anderen dadurch angetan hat, dann muss man sich eben schon sehr in den anderen hineinversetzen. Ja, Schadensregulierung haben die gesagt, naja, was soll es, ja, Schmerzensgeld. Darum ging es einfach überhaupt nicht. Gut, dann saß er da und ich habe mit ihm 2 Stunden zugebracht. Ich habe 2 Stunden mit ihm zugebracht, um ihm sozusagen diese Bitte um Verzeihen, sage ich mal, herauszumassieren. Von da unten ist es langsam. Und nach 1,5 Stunden, er hat es noch immer nicht. Er hat es nicht unter sich gebracht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache für Sie ein Sonderangebot. Sie nehmen ein Blatt Papier und schreiben das auf einen Zettel. Nämlich wichtig ist auch, dass bei der Bitte um Verzeihen, dass diese Schritte vorkommen. Wenn man nur sagt, so wie manche entschuldigen, dass das passiert ist, das ist gar nichts. Weil da ist keine Person genannt, hier ist auch nicht das Übel nicht genannt, gar nichts. Das ist eine völlig anonyme Geschichte. Das heißt, damit das funktionieren kann, muss er sich dazu bekennen. dass er ihr Unrecht getan hat und dass sie dadurch Schmerzen, Demütigung etc. erlitten. Nämlich wofür man um Verzeihung bittet, muss auch benannt werden. Gut, dann hat er, das habe ich ihm in 1,5 Stunden habe ich ihm das beigebracht. Und er wusste jetzt, wie in etwa die Formulierung aussehen sollte. Aber er hat es dann auf einen Zettel geschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, wunderbar. Und jetzt nehmen Sie den Zettel und lesen laut vor, was Sie geschrieben haben. Und es war, man hätte eine Stecknadel werden können. Und er hat mit stockender Stimme, der 84-Jährige ist da gesessen, wie er 6-Jährige in der ersten Klasse Fulci, wenn er einen Satz lesen muss vor der ganzen Klasse. Das war sehr berührend. Hat er den Satz gelesen. Und ja, dafür hat seine Frau geweint. Er hat geweint und ich habe geweint und meine Kollegin hat auch geweint. Wir haben alle Tränen in meinem Kopf. Und die Frau hat gesagt, also, dass ich das noch erleben durfte, dass ich mein Mann, dass der einmal, das hätte ich nicht und nicht zu träumen gewagt. Und ja, es war ein großer und berührender Moment. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist das schon? Was ist das schon? Einfach nur um Verzeihung bitten. Das ist doch keine Bildung. Gut. Ja, also da kommt jetzt die Bitte. Und dann kommt erst das Verzeihen, wenn es kommt natürlich. Und da ist es natürlich auch eine Sache, worum es natürlich geht. Es gibt Dinge, die können wir leicht verzeihen, es gibt Dinge, die können wir unter bestimmten Bedingungen leicht verzeihen. Und dann gibt es Dinge, die man vielleicht momentan einfach überhaupt nicht verzeihen kann, weil es so eine tiefe Verletzung ist. Und ich mache das immer, wenn ich mit Paaren arbeite, zum Beispiel, die in irgendwelchen Scheidungs- und Rosenkriegen befangen sind, dann mache ich mit ihnen die Übung, dass ich ihnen sage, okay, beim nächsten Termin, bis zum nächsten Termin ersuche ich sie, wann immer ihnen eine Kränkung und Verletzung einfällt, die ihnen ihr Partner zugefügt hat in den letzten 10, 15, 20 oder wie vielen Jahren auch immer, dann nehmen Sie bitte einen kleinen Zettel und schreiben Sie das auf einen Zettel. Jeweils eine Verletzung, eine Kränkung nur auf einem Zettelchen. Nur mit einem Wort, einem Symbol, einem Satz. Und das bringen Sie das nächste Mal. Und dann sage ich, okay, sitzen Sie sich gegenüber und sage, gut, leeren Sie mal Ihr Schachtel aus und dann liegen halt die Zettel mit den Verletzungen und Kränkungen am Tisch. Und sage, jetzt schauen Sie sich das an. Und machen Sie eine Ränkung Ihrer eigenen Verletzungen, die schwerste ganz oben und so halt herunter, die jeweils leichter. Und das machen Sie dann beide und sagen, okay, schauen Sie mal auf Ihre Kränkungen und Verletzungen. Wir fangen ganz unten an, wo die leichteren sind, nicht die dicken Hunde. Und überlegen Sie sich, ob Sie nicht, wenn Sie einen großzügigen Tag haben, ob da nicht eine drunter ist, wo Sie sagen können, naja, das hat mich damals, als du mich versetzt hast in Griechenland und ich da 2 Stunden herumgehängt bin, das hat mich damals ziemlich wütend und gemacht und verletzt. Aber das kann ich da heute einfach so verzeihen. Das kann ich dir schenken. gut, sage ich, wenn das so ist, dann nehmen Sie den Zettel und schenken Sie das Ihrem Ehepartner. Wenn einer damit anfängt, lässt sich der andere selten lumpen, dann schaut der andere. Und dann gibt es ja die, die, wo man sagen kann, okay, das ist schon mal ein Anfang. Dann gibt es eben diese, wo man sagt, naja, das kann ich da nicht einfach so verzeihen, aber unter bestimmten Bedingungen. Da kann man da sagen, okay, ja, kann man aussagen, was brauche ich sozusagen an Wiedergutmachung, damit ich leichter verzeihen kann oder nicht auch verzeihen kann. Und dann gibt es welche, und meistens ist das nur eine bei Paaren, die halt ganz, ganz tief und ganz, ganz kränkend und verletzend ist, wo dann der Betreffende sagt, ja, diese Geschichte, die ist noch so schmerzhaft, das kann ich dir jetzt gar nicht verzeihen, du kannst jetzt auch gar nichts tun. In dem Fall rede ich dann mit der Person, um sicherzustellen, welche Ressourcen hat sie, um mit dieser Verletzung besser umzugehen, und über die Zeitdauer und so, wie die Menschen auch natürlich, wir gehen auch verschieden mit Kränkungen und Verletzungen um. Es gibt unter uns welche, die sind, die nenne ich Sammler. Also die sammeln Kränkungen und Verletzungen, die haben sozusagen so ein inneres Museum, und die delektieren sich, die gehen herum und sagen, mein Gott, das ist ein Gusterstück meiner Sammlung, da war ich 12. Da hat mich erstmal der Harry so tief gedrängt, die gebe ich nie her. Das ist meine erste Verletzung, die mir der Mann zugefügt. Und da gibt es noch diese, dann ist der gekommen, ist das gekommen, und die geben keine, die sammeln sich. Und dann gibt es welche, die sagen, ich mache jeden am Abend, mache ich Kasersturz, ich gehe mit einer Kränkung gar nicht schlafen. Das muss vorher besiegt sein. Gut. Ja, so viel zum Verzeihen. Gibt es irgendwelche Fragen, Bemerkungen? Ich kann es natürlich immer mich unterbrechen. Beispiel. Bemerkung machen.
Was kommt Ihnen da besser vor?
Bitte?
Was kommt Ihnen da besser vor? Das Museum oder das Kassensturzmodell?
Das ist ganz beschieden, also wie man es gerne hat. Also ich persönlich bin kein Sammler. Ich persönlich bin kein Sammler. Wenn man gern sammelt. Naja, man ist ja sozusagen, die Sache ist ja sehr komplex. Ne? Das Übel ist ja, dass wir, ich sage immer, das, was in uns Menschen und zwischen uns Menschen geschieht, also alle diese Prozesse in uns und zwischen uns, sind Prozesse, die für das logisch-kausale, lineare Denken nicht zu erfassen sind. Also das, was wir, unser Mainstream-Denken seit der Aufklärung, wo unsere Wissenschaft darauf basiert, die naturwissenschaftlich orientierte, dieses Denken wenden wir zwar immer noch und immer wieder auf soziale und intrapsychische Prozesse an, aber das ist meines Erachtens eine ungeeignete Form des Denkens. Und weil die Dinge so komplex sind, weil wir schon so, wir wissen das zwar im linken Hirn, aber wir sind natürlich in einem viel, viel größeren Ausmaß von unbewusst von unseren Emotionen gesteuert, als von unserem klaren Denken. Wir können zwar wegweisterhaft immer im Nachhinein eine Erklärung, eine rationale für was auch immer finden, das macht man geradezu krankhaft, aber es ist immer nur Rationalisierung und nicht eine Abbildung des Prozesses. Also die Frage, warum verliebt sich wer in wen, ist ja so, dass ich noch nie Paare angetroffen habe in einem heftigen Streit, wer jetzt schuld ist, wieso sie sich ineinander verknallt haben. Umgekehrt, wenn es nicht mehr funktioniert, können sie jahrelang darüber diskutieren. Wer ist schuld? Wer hat angefangen?